Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning. Ich bin Gerhard Moser und bei mir heute ist der Zehnkampf-Olympiasieger von 1988 aus Seoul, Christian Schenk. Und ich freue mich richtig über ein geniales Gespräch über planbaren Erfolg und Inklusion. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Also vom Norden, ich bin ja oben an der Ostsee, in Rostock, und zu euch in den Süden.
Und ich glaube, sprachlich werden wir das auch schaffen, ne?
Ja, ich habe ja eine gute Verbindung nach Österreich, weil ich 10 Jahre lang immer in Götzis beim größten Zehnkampf-Meeting der Welt mit dabei war. Und da sind dann Toni Inhauer zum Beispiel, ein ganz enger Freund, immer vorbeigekommen. Und dadurch ist mir das Österreichische sehr sympathisch.
Ja, und Österreich verbindet ja viel, ne? Gerade auch von euch im Norden kommen viele gern nach Urlaub, zum Urlaub nach Österreich. Und ja, das aber ganz nebenbei. Christian, was ich viel, viel spannender finde und vor allem die, die uns zuhören und die, die dich nicht kennen. Nimm uns mal kurz mit, so ein bisschen auf die Reise von dem kleinen Christian. Wo ist so der Spark von dir gesetzt worden, da in den Hochleistungssport zu gehen? Ich meine, Olympiasieger wird man nicht von heute auf morgen. Wir haben gesagt, der Erfolg ist planbar, ne? Und was hat dich dann am Ende vom Tag zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?
Oder da könnte man natürlich vielleicht 2 Minuten drüber sprechen. Ich versuche es mal kürzer zu halten. Ich bin ziemlich normal mit 59 Zentimetern auf die Welt gekommen, also eher klein, aber bin jetzt 2 Meter immer noch groß. Das heißt, ich bin für den Sport im Zehnkampfbereich schon geeignet gewesen. Meine Basis war aber das Turnen und das ist mein Ursprung. Ich habe von 5 bis 11 Jahren geturnt und wurde dann tendenziell zu groß. Das konnte man an Handwurzelknochen ermessen. Aber mein Vater war selber Hürdenläufer in den 50er Jahren gewesen, wollte auch in Melbourne bei den Olympischen Spielen starten. Der sagte, du hast jetzt eine gute Basis mit der Koordination, Beweglichkeit, Orientierung im Raum. Versuch's doch mal mit der Leichtathlet, weil er eben Leichtathlet war. Und bin das dann geworden mit der Situation, dass ich mit 13 Jahren auf eine Kinder- und Jugendsportschule kam. Mit 16 Jahren eigentlich wieder runtergehen sollte, weil ich da mein Größenwachstum bekam. Ich bin im Jahr 15 Zentimeter gewachsen und da geht eigentlich gar nichts. Das ist nur unkoordiniert und schmerzt. Und da wollte man mich dann runternehmen und dann hat mein Vater erneut insistiert und hat gesagt, gebt ihm eine Chance, der kann von jedem etwas, lasst ihn doch mal einen Zehnkampf machen. Und das habe ich dann in gewisser Weise in 6 Wochen grob erlernt. Und bin dann bei den damaligen Meisterschaften das müsste B-Jugend gewesen sein, in Magdeburg, 3. geworden. Und das gab mir dann den Grund, 3 weitere Jahre an der Kinder- und Jugendsportschule mein Abitur zu machen. Und in der Zeit habe ich enorme Leistungssprünge vollzogen. Ich war immer dünn und langsam. Aber auf einmal kam durch meine Stabilität in der Länge auch Muskulatur mit dazu. Ich hatte eben ein gutes Bewegungsverständnis und sprang ganz gut, warf ganz gut, war immer noch langsam gewesen. Aber schließlich und endlich bin ich in die Nationalmannschaft gekommen. Erstmalig mit 18 Jahren hatten wir in Wien-Schwechat die Junioren-Europameisterschaften, also auch wieder eine Beziehung zu euch, und bin dort 2. geworden. Und da stand dann fest, ich gehe den Weg für den Zehnkampf, der ja aus 100 Meter Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 Meter Hürden, Diskus, Stab, Speer und 1500 Meter besteht. Das ist eigentlich kaum machbar, aber es ist auf der anderen Seite eben dieser Reiz, alles zu erlernen, enorm hoch. Jede Trainingseinheit war sicherlich ein bisschen wenig mit Spaß verbunden. Also da ist, glaube ich, eine Mannschaftssportart was Unterhaltsameres. Aber ich war so ein bisschen auf Leistung getrimmt, auch vom Elternhaus, und habe das eben erlernt und bin dann nach 19 Jahren Sportüben mit 23 Jahren als Erstturn dann die Leichtathletin Olympiasieger geworden. Und das ist wieder für einen jungen Menschen natürlich ein Traum, so früh erfolgreich zu sein. Das ist für die Zeit danach ganz schön kompliziert, weil immer dieser hohe Anspruch in jeglicher Situation, die ich vorgenommen habe, ich messe mich immer in dem Verhältnis, ich will auch Olympiasieger im Sportmarketing oder in der Moderation oder im Wurzeln und sonst was. Und das wurde dann hinten raus auch ein bisschen zum Handicap.
Ja, extrem spannend, was vielleicht das Ganze greifbar macht und für die, die jetzt nicht ganz so diesen extremen starken Sportbezug machen. Du hast das gerade angesprochen, es sind 10 Dinge, die eigentlich, ich sage es jetzt bewusst, nicht zusammengehen. Ne? Ähnlich auch zum Beispiel wie im Biathlon Schießen und Langlaufen so komplett konträr sind und konträrer nicht sein könnten. Was mich interessieren würde und vielleicht auch die, die uns zuhören, ist, in der Situation bist du eigentlich immer, dass du zu wenig Zeit zum Trainieren hast, weil 10 Disziplinen auf Top-Niveau geht sich ja nicht aus. Ne? Also wenn ich auch denke mit meinen Verbindungen zu Olympiazentren und mit den ganzen Extremsportlern und Spitzensportlern, wo ja, du hast eigentlich ja das Thema, jeder hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung und du hast eigentlich immer zu wenig Zeit zum Trainieren. Was hat dich das gelernt in dieser, weil da ist der Zehnkampf eigentlich das extremste Beispiel. Ne?
Das ist eigentlich das Thema Struktur. Wir brauchen einfach eine Struktur, um dem Ziel, was notwendig ist. Ich glaube, viele Menschen haben gar kein Ziel. Ich kann gar nicht ohne Ziel arbeiten, dass man einem Ziel folgt. Und dieses muss dann sehr differenziert in großen Einheiten, meinetwegen Olympiazyklen, alle 4 Jahre oder in einem Jahresrhythmus oder in, ich sag mal, Monatsrhythmus genau geschaut werden. Wie viel Zeit habe ich? Ich habe noch nebenbei studiert, habe auch teilweise gearbeitet. Zu DDR-Zeiten war ich Vollprofi. Da habe ich nur mein Studium und Abitur gemacht. Wie viel Personal bekomme ich zur Verfügung? Das ist natürlich im Zehnkampf. Ich hatte so circa 3 Trainer, ein Physio, ein Arzt, ein Manager, ein Medienberater, ein Ernährungsberater auch noch. Das war faktisch wie so eine kleine Gruppe. Aber alles drehte sich um mich. Und das ist natürlich in dem Moment ideal, aber nicht immer gegeben. Aber mir war es eben vielleicht geschenkt, aber vielleicht auch habe ich es mir erarbeitet, dass so ein Vertrauen in mich gesetzt wurde. Und dann muss man ja schauen, was kann ich jetzt mit dem vorhandenen Geld, also über Sponsoren haben wir dann mehr Geld generiert, wie viel Trainingslager kann ich mir erlauben, wie viel, ja, ich sag mal Extras, damals war noch 3D-Kameras gab es noch gar nicht. Aber wir mussten ja beim Stabhochsprung sehen oder Hürdenlaufen sehen, wie machst du das eigentlich? Das ist heute mit dem Handy gemacht. Ne? Das war damals ein Riesenaufwand. Das waren so Investitionen, die man hat. Und dann ist natürlich der gesundheitliche Aspekt ganz wesentlich. Du kannst Hochleistungssport nur, man sagt das auf Basis von einer Superkompensation vornehmen. Das heißt, ich muss mich natürlich belasten, aber ich muss meinem Körper auch die Chance geben, dass er sich regeneriert, um dann in dem nächsten Moment, wenn man dann wieder, ich sag mal, sein Grundniveau erreicht hat und vielleicht auch leistungsstärker ist, dass man wieder eine neue Investition vornimmt in puncto Zeitumfang oder Gewichtsumfang oder was auch immer. Und das ist eigentlich die Botschaft, die heutzutage mir wichtig ist, rauszugeben, dass dieses System, was aus Russland eigentlich kommt, aus den 60er Jahren, dass man, wenn man sich entwickeln will, immer Invest notwendig ist, immer. Du kriegst es nicht geschenkt, kannst auch so talentiert sein. Du musst aber Zeit finden, um eine Regeneration dem Körper auch zu geben, dass überhaupt eine Superkompensation, ein Mehr entstehen kann. Und dann den richtigen Ansatz wieder zu, und jetzt belaste ich mich wieder. Das ist natürlich Erfahrung, brauchst du tolle Trainer, da brauchst du Beratung. Und deshalb finde ich Hochleistungssport nicht nur Muskeln produzieren und schwitzen, sondern das ist ein echt spannendes Feld, was wir viel stärker, glaube ich, nach außen transferieren sollten. Bloß wir sind zur Unterhaltungsware geworden. Man sieht uns gar nicht so arbeitend. Man sieht uns immer nur so fußballspielend oder skispringend oder bei mir Leichtathletik.
Ja, also ich finde es super spannend, wenn du das so ansprichst, was mir noch gerade spontan ganz kurz in den Sinn kommt, ist, was würdest du anfangen, wenn ich sage, the key to high performance is recovery, in meiner Meinung?
Also das Allerwichtigste, das schlägt nichts, ist Passion. Also wenn du die nicht hast, dann geht gar nichts. Ne? Da kannst du noch so viel dich auch noch regenerieren. Also wenn das nicht da ist, darfst du auch keinen Leistungssport machen. Dann kannst du irgendwie auf unserer Basis alles machen. Aber wir sprechen jetzt ja hier von ich sag mal, Personalführung auch, ne, und von CEOs und jetzt in meinem Fall eben von Hochleistungssportlern, da geht es um alles. Hm. Und diese Struktur nur sich zu überlegen, welches Maß an Sensibilität darf ich anwenden zum Investieren, finanzielles, zeitliches, wie viel Personal, und sich dann aber auch zu sagen, Christian, du brauchst auch Zeit zum Erholen. Und wie du das machst, das ist sehr individuell verschieden. Da gibt es unterschiedlichste Methoden, diese Auswertung, aber wenn jetzt Hochleistungssportler untereinander sprechen, ist eigentlich immer ähnlich. Ne? Das ist, du kannst eben nicht jeden Abend feiern gehen. Du kannst nicht Weihnachten und Neujahr mit allen anderen feiern gehen. Du musst halt trainieren. Oder du musst dich eben hinlegen und du kannst eben kein Bier trinken oder weiß ich was. Und das ist das, was für viele so ein bisschen abschreckend ist, aber für einen Leistungssportler ist okay.
Ja, und in Österreich sagen wir, um es charmant zu sagen, na, von nichts kommt nichts. Also, ja, genau. Christian, was ich spannend finde und ich sage jetzt, was macht dann den Unterschied zum Olympiasieger? Ne? Was ist der Unterschied zwischen Ersten und Zweiten? Was macht's aus?
Also ich würde das mal an drei Beispielen nennen. Wir haben zu einem im Training gelernt, in der hohen Wettkampfanspannung, wo du eigentlich alleine in einer Halle bist und Hürden läufst oder Hochsprung machst, haben wir 80 bis 100 Dezibel Lautstärke angehabt. Weil im Stadion kannst du ja auch nicht sagen, können Sie mal bitte leise sein. Ne? Das ist für viele völlig irritierend. Dann haben wir auch sehr professionell eine Stabhochsprung-Trainingseinheit hat in Wettkampfphasen auch 3 bis 4 Stunden gedauert, obwohl du nur 5 Sprünge gemacht hast. Aber du hast es im Wettkampf auch so. Du musst so lange warten, bis du wieder dran bist, und das muss der Körper ja verstehen. Und du kannst nicht sagen, ja, im Wettkampf klappt das schon alles. Nee, du musst vorbereitet sein. Und eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mitnehme, auch für junge Athleten, wenn die immer fragen, was soll ich so eigentlich machen? Wir haben in den komplizierten Disziplinen, wie jetzt bei mir Diskuswerfen oder auch Stabhochsprung, habe ich auf meiner Tasche immer 3 Zeichen gehabt. Beim Diskuswerfen hieß das meinetwegen Arm hochhalten, Bein eindrehen und weiß ich was. Beim Stabhochsprung, das bedeutet jedes Zeichen. Und vor jedem Sprung oder vor jedem Wurf habe ich auf diese Tasche geschaut, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nicht nochmal daran und da, sondern das ist das Entscheidende, was man im Vorfeld gehandelt hat. Also das sind so 3 Beispiele. Was zum Beispiel ein ganz klassischer Fall ist, wie es daneben gehen kann. Ich habe 1992 nochmal überlegt, das Hürdenlaufen nochmal völlig neu zu erlernen. Und dieses habe ich mit dem besten Trainer in Deutschland vorgenommen und bin alle 14 Tage immer von Mainz oder von Frankfurt nach Berlin geflogen und habe das trainiert. Das habe ich ein Jahr gemacht. Dann mache ich die Weltmeisterschaft in Stuttgart 93. Morgens um 7 ein Probelauf über 3 Hürden. Und mein Spezialtrainer sagt, Christian, du verbesserst dich heute um 2 Zehntel wenigstens. Und dann gehst du natürlich gestärkt in deine Umkleide zurück. Dann hast du so 2 Stunden Wartezeit, bis du dann nochmal wieder aufgerufen wirst und mit der gesamten Gruppe ins Stadion geführt wird, wo dann so auch 60.000, 70.000 Leute waren. Und beim Taschetragen merkte ich, oh, irgendwas ist anders. Die ist ja so schwer. Ich blickte, als ich zu meinem Hürdenstart ging, auf die Hürden sagt, die sind ja viel höher als sonst. Ich wusste nicht, beim Einstellen vom Startblock, habe ich das eigentlich links vorne oder rechts vorne? Also die banalsten Fehler, die man macht. Und ich bin dann 2 Stunden vorher noch Bestzeit eigentlich gerannt und laufe dann 2 Stunden später wie ein Ziegenbock wieder über die Hürden. Und ich habe geheult und dann kam mein Spezialtrainer an und sagt, Christian, ein Jahr hat noch nicht gereicht, dich so zu stabilisieren, dass du unter das Abrufen von Bewegungsmustern in Stresssituationen, dass ich das konnte. Ich war noch immer in mein altes Muster zurückgefallen. Was hat gefehlt? Zeit. Und das ist so diese Thematik, das muss man erfüllen, erlernen. Das kann man nicht auf Knopfdruck irgendwie machen. Das ist eben im Beruf wie im Sport ähnlich.
Spannend, dass du das ansprichst, weil das wäre eine Frage gewesen, die ich schon auf der Zunge hatte, eben diese reprogrammiert, also diese reproduzierbare dieses reproduzierbare Abrufen, so das rausbringen, von diesen Mustern, dass du am Tag X unter der Stresssituation nicht kognitiv, sondern rein aus der Intuition raus genau das dann richtig machst. Ne?
Da waren die Trainer natürlich sensationell. Also ich hatte wirklich immer großartige Trainer gehabt. Ich habe über 10 Jahre, ich habe ein einziges Jahr nur Ausfall gehabt, gesundheitlich, sonst habe ich das immer irgendwie geschafft und war immer unter den Top 5 in der Welt. Und das bei nur 2 oder 3 Wettkämpfen im Jahr. Also wir haben ja nicht 10 zur Auswahl gehabt, sondern wir haben jetzt, weil das so ein bisschen anstrengender ist. Und da bin ich auch stolz, dass ich diesem psychischen Druck eigentlich immer standgehalten habe.
Wenn du sagst, den psychischen Druck standgehalten, was hat es dich gelehrt auch für das jetzige Leben?
Interessanterweise, ich war ja schwer krank auch, war psychisch 3 Jahre fast weg vom Fenster gewesen, weil ich eben zu viel gewollt habe, auch beruflich. Was ich gelernt habe, ist, dass ich eigentlich heute wieder so lebe wie als Athlet. Ich bin ziemlich früh in meinem Aufstehen. Ich arbeite so bis mittags ziemlich umfangreich. Dann mache ich eine Pause. Und dann teilweise gönne ich mir auch, mich sogar hinzulegen, zu schlafen, was ich früher als Athlet immer gemacht habe. Und arbeite dann nochmal nachmittags so von 15, 16 Uhr bis 18, 19 Uhr. Und dann ist aber auch Schluss. So habe ich früher trainiert. Und das nennt man positive Verstärkung. Das, was man mal als junger Mensch gut erlernt hat, kann man sehr gut auch im höheren Alter, ich bin jetzt 60, reproduzieren. Und dieses Jahr, man will ja gesund alt werden oder gesund sterben, das ist so ein Phänomen, dass man so mit diesem höheren Alter eigentlich genau das wieder empfindet, wie man so als 17-, 18-Jähriger unterwegs war. Und das ist für mich die Botschaft für viele, die in dieser Hochleistungswelt, in der wir teilweise leben, aber auch in der teilweise sehr einfältigen Welt, dass viele, viele Menschen depressiv oder melancholisch werden, begründet meistens durch Erschöpfung oder auch Enttäuschung, dass man daraus aber kommen kann, wenn man sich seiner Vergangenheit wieder besinnt und überlegt, was habe ich als junger Mensch eigentlich am besten gekonnt? Und nicht damit wieder weniger mit Tabletten oder mit vielen psychischen Gesprächen, oder die sind schon notwendig in Not, aber ich muss am Ende das selber machen. Und da kann ich nur sagen, dass diese positive Verstärkung, das, was man früher mal hatte, das wieder herauszuholen und dann selber am Körper zu spüren, es geht wieder voran. Weil es ist keine schöne Zeit.
Ja, total spannend. Was könntest du dir ein Leben ohne Sport vorstellen? Also ich rede jetzt nicht unbedingt eine Hochleistungskarriere, ne? Sondern diese Synergie, was macht Bewegung, Sport für dich im Leben aus sozusagen und wie beeinflusst sie das gegenseitig? Oder könntest du es dir ohne vorstellen?
Also es sind ja Muster entstanden. Und ich glaube, kein Mensch macht etwas bewusst gegen sich. Bewusst, glaube ich nicht. Man macht zwar was gegen sich, aber bewusst nicht. Ich habe sicherlich in meinem Dasein den Sport als die Lebensstruktur wahrgenommen, wie man mit Erfolg umgeht, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man egoistisch sich entwickeln kann, wie man Teamsport vermisst, wenn man Leichtathlet war, wenn man das jetzt das mache ich jetzt im höheren Alter, ich bin jetzt mehr so in so einem Teamsport, ich bin Beachvolleyballer, kleines Team, aber immerhin. Und das ist das, was ich mitnehme. Vorstellen kann ich es mir, weil ich vielen Menschen begegne, die sich zum Beispiel mit Malerei oder mit Musik beschäftigen, die da eben ihre Passion haben und über ihren Weg einen Lösungsansatz finden, auch sich gegenüber persönlich. Man muss sich ja persönlich auch rechtfertigen, ob das, was da ist, das Richtige ist oder nicht. Und da helfen, glaube ich, immer Menschen mit einer höheren Lebenserfahrung, dass man da fragen kann, wie habt ihr das gemacht? Da ist, glaube ich, die Thematik der Eltern, kann sehr gut sein, kann auch ärgerlich sein, wenn das eben nicht so funktioniert. Aber ich bin so ein Freund, dass ich gerne Menschen spreche, die auch ihren Lebensweg gegangen sind und ich dann frage, wie war's? Und dann gleicht man das ja ab und dann manchmal lernt man dazu und manchmal braucht man es nicht.
Stimmt, stimmt. Du, was mir noch in den Sinn jetzt kommt, ist, ich meine, wir leben in einer Zeit, ja, da rumpelt es richtig gut auf der Welt und wir haben enorm viele Herausforderungen, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir wissen, wir leben eigentlich in einer großen Unsicherheit, man kann es auch Zeit der Krisen nennen. Jetzt hast du dich nach deiner Zeit, wo es dir mal richtig dreckig, wenn ich es jetzt mal so sage, gegangen ist, selber rausgegraben aus dem ganzen Loch. Was kann man aus dem lernen oder mitnehmen vielleicht auch in die heutige Zeit? Was hast du für dich da gelernt und was können vielleicht andere davon lernen? Und vielleicht noch ein zweiter Gedankengang dazu. Was ist Hochleistungssport? Was ist Hochleistung? So muss man sagen. Einerseits klar, so wie du es betrieben hast, aber ich sage auch immer, ob ich jetzt auf Sea-Level unterwegs bin oder Special Force bin oder Rettungshubschrauberpilot bin oder eine Mutter von zwei Kindern, die in Teilzeit arbeitet, das ist auch richtig Hochleistung, ne? Also das nur so vom Framen. Aber was ihr echt spannend wird, ist, was würdest du so, oder was kann man aus deiner Erfahrung mitnehmen, vielleicht in die heutige Zeit, so wenn es richtig on fire ist? Ja.
Also vielleicht das Erste, ich finde, der liebe Gott hat irgendwie einen Fehler in der Programmierung von uns Menschen vorgenommen. Man denkt erst so richtig nach, wenn es einem schlecht geht. Warum er das gemacht hat, vielleicht können wir das jemand nochmal erklären. Ich weiß es nicht, weil dann denkt man schon nach. Und es ist eine andere Sichtweise, wie gesagt, die ich nun auch ziemlich stark erfahren habe über einen langen Zeitraum. Und da sind Menschen, die Achtung vor jemandem haben, dem man auch Achtung schenkt, wo Vertrauen mit einhergeht. Das ist was ich das Glück habe, das zu besitzen. Auf der anderen Seite bin ich enttäuscht, wie sehr dieses sich entfremdet, dass die Menschen eben doch wenig mit sind. Und ich werde oft gefragt, was eigentlich das Wichtigste bei mir beim Olympiasieg war, habe ich jetzt im Nachgang immer gesagt, weil ich so ein Netzwerk aufbauen durfte von Gleichgesinnten. Mhm. Ne? Das ist enorm. Also das ist wirklich fantastisch. Die andere Thematik ist mit dem Leistung, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich sag mal, so ein Sportler wird immer so ein bisschen höher gehoben, als er eigentlich ist. Ich habe, ja, da könnte man jetzt ganz, ganz viel auch wieder im Bereich der Inklusion sagen, was da bewegt wird. Aber auch da sind alle Menschen, die beeinträchtigt sind, machen genau wie wir, sie versuchen ihr Möglichstes. Und einige werden mehr gefördert, einige werden weniger gefördert. Aber der Respekt, den wir unter uns Athleten haben, den bringen wir, glaube ich, auch in andere Bereiche mit hinein. Denn Leistung kann man nur erarbeiten. Ob du nur Violine spielst oder ob du eben, weiß ich, drei Kinder mit unter schwierigen Verhältnissen groß machst, das sind immer Themen, da muss ich mir Gedanken machen. Wie, wann, womit? Und wenn ich das so ganz runterbreche, sind die Fragen immer gleich. Und das macht es eigentlich charmant, dass wir auf dieser Erde, die 9 Milliarden, die wir da sind, ja eigentlich doch ziemlich ähnlich sind. Aber es gibt eben immer, jeder von uns hat seine eigene Aorta. Und da kannst du verheiratet sein, trotzdem denkt der eine an sich und der andere auch an sich. Das lässt sich, glaube ich, nicht klären. Ich würde mir eben wünschen, dass wir, ja, sicherlich aufgrund des Thema Geldes uns entfremdet haben und dass dieses vielleicht hoffentlich nicht durch irgendwie schlimme Zustände, die eintreten könnten, dass wir uns dessen besinnen, dass es nicht das Wesentliche ist. Und deshalb ist es ja schön, wenn man darüber sprechen darf, aber das in 30 Minuten ist eigentlich fast zu knapp. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal weiter.
Unbedingt. Ganz kurz halte ich dich trotzdem noch fest, weil du hast es gerade angesprochen. Du hast ja so dieses absolute Herzensthema Inklusion, du hast es gerade schon auch angesprochen. Nimm mich mit und die uns zuhören, was treibt dich da an? Du hast es eh schon ein bisschen anklingen lassen. Und vor allem, was möchtest du bewegen noch?
Also die Thematik ist so, ich war sicherlich durch diese Besessenheit irgendwann ermüdet, auch durch externe Umstände, Tod von Eltern, Tod von Freunden und sowas, das dann so ein Durcheinander entstand, was mich dann in die Klinik gebracht hat. Und dieser Zustand hat ja erstmal reflektieren lassen, wie viele Menschen sind eigentlich in derselben Situation. Und wir können von 15% der Gesellschaft ausgehen, also in Deutschland sind es 11 Millionen, die körperlich, geistig, seelisch beeinträchtigt sind. Es gibt ganz viele Organisationen, die alle über Fördermittel ihre Themen vornehmen, aber kaum jemand macht was zusammen. Und ich sage immer, ein Finger ist weniger wert als eine also weniger kraftvoll als eine Hand. Bringt euch zusammen. Das versuchen wir, indem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, zum Beispiel bei Festivals, zum Beispiel bei Kulturveranstaltungen, dass sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung begegnen, dass sie dann vielleicht feststellen, der ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe, und sich vernetzen. Und dass man anderen sagt, kommt doch auch mit, seid doch mit dabei. Also wir wollen die Sichtbarkeit. Man sagt, so circa 10% der Menschen mit Beeinträchtigung sind nur sichtbar. Psychisch Erkrankte sieht man natürlich nicht, einen Amputierten sieht man kaum, einen Transplantierten sieht man kaum. Und ich habe eben zwei, drei wirklich hervorragende Freunde, die haben mich bestärkt, auf diesem Gebiet tätig zu sein. Und mein Wunsch ist es, dass wir die Sichtbarkeit erhöhen von Menschen mit Beeinträchtigung. Wir wollen mehr sehen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, gerade jetzt, wo auch viele so ein Recruitment ja in Unternehmen wichtig ist. Aber das habe ich von einem großartigen Künstler, Felix Klieser, der ist ohne Arme zur Welt gekommen und hat mit 5 Jahren angefangen, Horn zu spielen. Der ist jetzt 32, einer der berühmtesten Hornisten in der Welt, der spielt halt mit den Füßen. Und der sagt immer, Christian, nimm mich, wie ich bin. Vergleich dich nicht mit mir. Ich übe genauso viel wie du, nur ich mache es anders. Und dieses erfreut mich, dass man keine Distanz aufbaut. Oftmals wird Inklusion als sperrig, nicht sexy bezeichnet. Und das möchte ich halt ein bisschen umdrehen.
Wow, voll schön. Ey, Christian, so schön und danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in dein Wirken und was du Großes vorhast und auch schon Großes bewirkst. Das ist echt grandios, vor allem Menschen so wie dich mit so viel Tiefe. Großartig. Ich sag danke dir für dieses Wahnsinnsgespräch hier im Rahmen vom Podcast Leaders Learning und freue mich, wenn wir uns persönlich wieder begegnen. Und für alle die, die uns zugehört haben, hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Für mich persönlich war es extrem bereichernd. Herzlichen Dank, lieber Christian.
Dankeschön. Alles Gute.
Ciao, ciao.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.